Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Esther. Heute mit Ruben Sommer.
Hi und herzlich willkommen zur letzten Episode unserer Esther-Staffel. In dieser Episode wollen wir uns noch einmal bewusst die Zeit nehmen, um ganz spezifisch in eines der vermutlich schwierigsten Kapitel des Esther-Buches einzutauchen, nämlich in Kapitel 9, in dem uns erzählt wird, wie die Juden gegen ihre Feinde kämpfen. In diesem Kapitel lesen wir von ganz viel Gewalt und wir als Team haben ja bereits angekündigt, dass wir dazu zu Gewalt im Esther-Buch noch eine Spezialfolge machen werden, um noch etwas tiefer darüber nachzudenken, wie gerade wir als Christen mit diesem Kapitel und den geschilderten Ereignissen darin umgehen sollen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, direkt am Anfang dieser Episode zu sagen, dass ich in meinem Kommentar weder Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, ich auch nicht künstlich irgendwelche Spannungen aus dem Text herausnehmen will, sondern mit euch so objektiv wie halt irgendwie möglich an diesen Text herantreten will, um ein paar Deutungsmöglichkeiten und Ansätze darzulegen, die uns helfen können, gerade dieses Kapitel vielleicht etwas differenzierter zu sehen oder neue Perspektiven auf diesen Text zu gewinnen, ohne dass wir am Ende sagen müssen, alle Fragen oder Spannungen sind jetzt aufgehoben. Ja, um zu sehen, dass dieses Kapitel im Esther-Buch polarisiert, reicht es ein paar Bücher über Esther und das Alte Testament aufzuschlagen. So schreibt zum Beispiel der Theologe Kurt Kuhl in seinem Buch Entstehung des Alten Testaments: Dem Christen hat das Buch Esther religiös nichts zu sagen. Warum? Das Verhalten der Juden gegenüber ihren Feinden sei ethisch nicht vertretbar. Ein anderer Theologe, Hans Möller, entgegnet dem in seiner alttestamentlichen Bibelkunde mit folgendem Zitat: Wohl berichtet das Buch vom furchtbaren Blutvergießen. Aber schuld an allem sind nicht die Juden, sondern Haman in seinem grimmigen Judenhass. Ferner Ahasveros, also König Xerxes, mit seiner Leichtfertigkeit der Vollmachtsübertragung an Haman und die Starrheit der persischen Gesetze, die es nicht zuließen, den mit dem Königsring untersiegelten Erlass zu widerrufen. Ja, Möller ist der Meinung, die Juden treffe am Blutvergießen im Esther-Buch keine Schuld. Sie handelten in Notwehr und haben einfach nur ihr Leben verteidigt. Ja, aber wer hat jetzt recht? Hat überhaupt einer von beiden recht? Lasst uns in dieser Episode einmal gemeinsam darüber nachdenken, welche Perspektiven wir auf dieses Kapitel gewinnen können und zu welchen Antworten wir gelangen, wenn wir den Inhalt dieses Textes einmal durch drei verschiedene Brillen betrachten, auf die ich näher eingehen will. Auch hier wieder wichtig: Diese Brillensammlung, die ich euch zeige, ist nicht abschließend. Es gäbe bestimmt auch noch mehr. Aber irgendwo muss man halt auch mal anfangen, um eine Basis zu legen. Und genau das möchte ich mit diesen drei Brillen jetzt einmal machen. Die erste Brille, die ich euch zeigen möchte, ist die prophetische Brille. Ihr habt im Verlaufe der Esther-Staffel bereits gehört, dass der Konflikt zwischen Mordechai und Haman im Esther-Buch einen Urkonflikt der Bibel repräsentiert. Den Konflikt zwischen Israel und Amalek. In 2. Mose 17 in den Versen 8 bis 16 lesen wir, wie die Amalekiter Israel nach ihrem Auszug aus Ägypten auf ihrem Weg durch die Wüste hin zum Berg Sinai angreifen. Dieser Angriff der Amalekiter, der wird mit einer bewussten Heimtücke ausgeführt, das zeigen uns Verse aus dem 5. Buch Mose in Kapitel 25. Dort lesen wir in den Versen 17 und 18: Vergesst nicht, was euch die Amalekiter angetan haben, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Sie haben eure Erschöpfung ausgenutzt und euch von hinten überfallen. Ohne jede Ehrfurcht vor Gott haben sie die Schwachen am Ende eures Zuges getötet. Aber nicht nur das. Der Angriff der Amalekiter ist vielleicht gerade deswegen auch so einschneidend für die Juden, weil sie sich gerade auf dem Weg zum Berg Sinai befinden. Dort gehen sie hin, um Gott zu begegnen und mit ihm ihren Bund zu schließen. Der Angriff auf Israel vor dem Sinai kann also durchaus auch als eine Kriegserklärung an Gott selbst verstanden werden. In der jüdischen Tradition blieben die Amalekiter von da an deshalb immer die jüdischen Feinde par excellence. Und Ähnliches wiederholt sich im Esther-Buch. Haman plant heimtückisch, die Juden im Persischen Reich zu ermorden und nutzt seine Machtposition aus, um die schwächer gestellten Juden zu töten. Und ein Angriff auf das Gottesvolk ist im Endeffekt eben auch immer ein Angriff auf Gott selbst. Und Gott selbst fordert sein Volk bereits in 5. Mose 25 in Vers 19 dazu auf: Denkt daran, sie, also die Amalekiter, zu bestrafen, wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr, euer Gott, euch für immer schenkt. Sobald der Herr dafür gesorgt hat, dass ihr nicht mehr ringsherum von Feinden bedroht seid, sollt ihr jede Spur von den Amalekitern auslöschen. Dass dieser Konflikt auf jeden Fall eine größere theologische Dimension hat, das zeigt uns die Geschichte von Saul. Entgegen dem ausdrücklichen Befehl von Gott, sich nicht an den Gütern der Amalekiter zu bereichern, als er gegen sie Krieg führt, tut er das trotzdem und Gott setzt ihn als Konsequenz für dieses Vergehen als König ab. Und dass diese theologische Dimension im Text, auch in Kapitel 9, also im Esther-Buch, in diesen Gewaltstellen irgendwie mitschwingt, das wird dadurch deutlich, dass ja gerade explizit erwähnt wird, dass sich die Juden eben nicht an den Gütern ihrer Feinde bereichern. Mit der prophetischen Brille können wir also sagen, das, was sich hier im Buch Esther ereignet, ist nichts anderes als das von Gott angekündigte Gericht über die Amalekiter. Ihre Strafe für den Wunsch nach der heimtückischen Ermordung des Volkes Israel. Es ist also weder Rache noch bloße Selbstverteidigung, sondern ein angekündigter Gerichtsakt, der jetzt vollzogen wird. Natürlich, ohne Zweifel ein blutiger, aber eben einer, der die Dinge wieder gerade rückt, der Gerechtigkeit schafft. Die zweite Brille, die ich euch zeigen möchte, ist die Survival-Brille. Was Haman im Esther-Buch plant, das ist nicht einfach ein Krieg um Macht und Einfluss, nein, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Was Haman plant, ist nichts Geringeres als Völkermord. Er will sie alle Juden tot sehen und dabei weder halbe Sachen machen noch Kompromisse eingehen. Was Haman mit seinem Edikt kommuniziert, ist eigentlich ganz einfach. Survival of the fittest. Fressen oder gefressen werden. Und das versteht zuerst Mordechai und nach einiger Überzeugungsarbeit auch Esther. Esther weiß ganz genau, was auf dem Spiel steht. Nämlich nichts Geringeres als das Leben jedes einzelnen Juden im Persischen Reich. Und Esther weiß, für gesittetes Debattieren oder ein Appellieren an den gesunden Menschenverstand bei Haman ist es zu spät. Jetzt gilt fressen oder gefressen werden. Also was tun? Sich fressen lassen? Durch die Survival-Brille wird hier sehr stark deutlich, dass sich die Juden aus einer Notlage heraus für etwas entscheiden, das ihnen ihre Gebote eigentlich verbieten, nämlich zu töten. Und doch tun sie es, weil sie wissen, dass sie sonst getötet werden. Ist das legitim? Der bekannte deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik darüber, dass in einer gefallenen Welt keine Entscheidung vollkommen rein oder unschuldig ist. Das bedeutet, jede konkrete Verantwortung führt in den Bereich von Schuld. Der Mensch im realen Leben kann nicht einfach auf abstrakte Prinzipien ausweichen, sondern er muss vor Gott Entscheidungen treffen, in der Gewissheit, dass er dabei auch Schuld auf sich lädt. Und genau dieses Dilemma macht doch auch Mordechai Esther deutlich, wenn er zu ihr sagt: Hey Esther, wenn du schweigen wirst, dann werden wir sterben. Esther lädt also mit ihrer Entscheidung, egal wie sie sich entscheidet, eine Schuld auf sich. Tritt sie nicht für ihr Volk ein, muss sie den Tod ihres Volkes verantworten. Tritt sie für ihr Volk ein, dann verantwortet sie den Tod ihrer Feinde. Und so gibt es eben in der realen Welt keine Entscheidung ohne Schuldübernahme. Gerade auch im Kontext des Esther-Buches, wenn die Frage lautet, fressen oder gefressen werden. Die Situation übrigens, in der Bonhoeffer seine Ethik schreibt und zu dieser Schlussfolgerung gelangt, passt hervorragend zur Situation im Esther-Buch. Er schreibt sie nämlich während seiner Gefangenschaft im Dritten Reich, bei der er selber vor diesem Dilemma steht. Bonhoeffer war überzeugter Pazifist, aber über seine Rolle als Doppelagent und Verbindungsmann in Pläne zur Beseitigung von Adolf Hitler eingeweiht. Bonhoeffer selbst hat keinen Anschlag vorbereitet, aber er wusste um die Verschwörung. Und hier stellt sich sein Dilemma. Die Ermordung eines Menschen ist aus christlich-ethischer Perspektive für ihn eine Schuld. Zugleich war es in der historischen Situation aber die einzige Möglichkeit, größeres Unrecht und millionenfaches Leiden zu verhindern. Was also tun? Im Fall Hitler bedeutete das für Bonhoeffer: Wer sich an seiner Ermordung beteiligt oder sie unterstützt, der kann nicht von sich behaupten, unschuldig zu sein. Tut er es trotzdem, dann ist das eine bewusste Schuldübernahme im Gehorsam vor Gott, im Vertrauen darauf, dass Gott diese Schuld vergibt. Bonhoeffer sah darin den Unterschied zur Selbstrechtfertigung. Man nimmt Schuld auf sich, anstatt sie zu leugnen, und stellt sich damit unter die Gnade Gottes. Mit der Survival-Brille kann man also sagen, die Juden verteidigen sich in Notwehr, auch wenn sie sich darüber im Klaren sind, dass ihnen das Töten eigentlich verboten ist. Sie übernehmen für ihre Entscheidung in einer Do-or-Die-Situation die Verantwortung und stellen sich mit dieser Schuldübernahme unter die Gnade Gottes. Gott gibt nicht den Befehl und er heißt das Töten auch nicht gut, aber die Entscheidung ist in dieser Notlage für die Juden zwingend notwendig. Denn Haman macht deutlich, es gibt entweder töten oder getötet werden. Was also tun? Die dritte Brille, die ich euch zeigen möchte, ist die Textbrille. Literarische Motive sind im Esther-Buch von wichtiger Bedeutung. Wir haben das Motiv der Feste, wir haben die Protagonisten Mordechai und Esther und ihre Antagonisten Haman und den König. Im Verlaufe der Esther-Staffel habt ihr sicher das ein oder andere Mal bereits feststellen können, was für ein beeindruckendes und durchdachtes Schriftwerk dieses Esther-Buch ist. Was auf den ersten Blick manchmal gar nicht so weltbewegend scheint, erhält auf den zweiten oder dritten Blick eine bewusste Bedeutung und man merkt, das ist nicht einfach nur eine nett aufgeschriebene Geschichte, nein, hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, hat sich Gedanken gemacht, hier hat Gottes Geist mitgewirkt, um dem Text eine passende Gestalt zu geben. Und eines der wichtigsten Motive im Esther-Buch, dem wir immer und immer wieder begegnet sind auf unserer gemeinsamen Reise, ist das Reversal-Motiv, also diese verkehrte Welt des Esther-Buches. Was oben war, kommt nach unten und was unten war, steigt plötzlich auf. Und eine weitere Perspektive auf diesen Text wäre dann eben gerade auch in diesem Kapitel nach dem Reversal-Motiv Ausschau zu halten. Und das ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie es im ersten Moment scheint. Kehren wir nämlich das Motiv der völligen Vernichtung der Feinde der Juden um, was erhalten wir dann? Genau, die völlige Vernichtung des jüdischen Volkes. Und genau das ist es doch, was Haman fordert und in die Tat umsetzen will. Er will die Ermordung des gesamten jüdischen Volkes und die umgekehrte Welt des Esther-Buches würde doch dann eben fordern, dass der Triumph der Juden ebenso groß ist wie ihre anfängliche Notlage. Das bedeutet die logische Konsequenz: Auf die totale Vernichtung der Juden folgt der totale Triumph der Juden. Aber kann man hier Gewalt als Übertreibung im Rahmen eines literarischen Stilmittels sehen? Die Antwort aus dem antiken Orient: Ja, das kann man durchaus. Im Fachjargon spricht man an dieser Stelle von Hyperbolie, also einer bewussten Übertreibung, um die Größe eines militärischen Triumphes zu bezeugen. Diese Art von Stilmittel findet sich auch an anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel im Josua-Buch, und ist auch außerbiblisch sehr gut belegt. Das zeigt unter anderem ein Befund auf der Meremta-Stele. Die Meremta-Stele ist eine große Steinplatte mit einer Inschrift aus dem alten Ägypten. Sie stammt aus der Zeit um 1208 vor Christus und wurde im Grabtempel des Pharaos Meremta, das war der Sohn von Ramses II., entdeckt. Dieser archäologische Fund ist bis heute sehr wichtig, weil auf dieser Stele zum ersten Mal in der Geschichte das Volk Israel außerhalb der Bibel schriftlich erwähnt wird. Dort heißt es sinngemäß: Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Meremta brüstet sich also mit einem vernichtenden militärischen Triumph über das Volk Israel, aber stimmt seine Aussage, wenn er sagt, seine Saat ist nicht mehr? Offensichtlich nicht, denn das Volk Israel lebt ja weiter. Und doch wird diese Übertreibung verwendet, um darzustellen, wie groß sein Triumph über Israel war. Wir haben diese Art der Hyperbolie, also der Übertreibung, übrigens bis heute in unserem Wortschatz, wenn wir beispielsweise nach einem gewonnenen Spiel sagen, ich habe dich vernichtend geschlagen. Offensichtlich haben wir gar niemanden vernichtet in diesem Spiel, aber es kommt eben dem gleich. Und wie ist das jetzt bei Esther? Wenn wir den Text anschauen, dann fällt auf, der Text ist hochdramatisch, fast schon überzeichnet. Vielleicht will er schockieren, um die Größe der Rettung zu zeigen. So wie das unbarmherzige Edikt Hamans das Ausmaß der Vernichtung aufzeigen will. Die Textbrille relativiert nicht, dass Blut vergossen wurde, stellt aber die Frage nach dem effektiven Ausmaß. Sie rückt das Konzept des Textes in den Vordergrund und zeigt, dass eben auch Gewalt in der Bibel als literarisches Stilmittel verwendet werden kann, um damit eine Aussagekraft zu erzeugen. Nämlich, dass der Triumph der Juden so groß war, wie das Verderben, das Haman für sie vorgesehen hatte. Und das passt dann eben auch zu diesem Reversal-Motiv, zu dieser verkehrten Welt des Esther-Buches. Was ist jetzt am Ende richtig? Was ist falsch? Die Gewalt im Esther-Buch aus christlicher Perspektive vertretbar oder nicht? Ich glaube, darauf gibt es keine abschließende, absolut befriedigende Antwort. Der Text selber gibt uns keine Hilfestellung. Die Gewalt wird in Esther zwar erwähnt, aber weder bewertet noch kommentiert. Und so denke ich, liegt es auch ein Stück weit in unserer Verantwortung, nach Antwortmöglichkeiten zu suchen. Mein Ziel war es, euch in dieser letzten Episode einmal zu zeigen, wie ich persönlich an solche Texte herangehe und wie man versuchen kann, verschiedene Zugänge zu einem Text zu bekommen, wenn man ihn bewusst einmal mit einer bestimmten Brille liest. Wie ich bereits gesagt habe, es gäbe bestimmt auch noch mehr Brillen. Aber ich nehme auch nicht in Anspruch, diese komplexe Frage nach Gewalt im Esther-Buch in einer Episode abschließend zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch einige Impulse zum Nachdenken mitgeben und habe euch nicht zu arg mit Informationen überfahren in dieser letzten Folge. Am Ende bleibt mir hier nur noch Danke zu sagen. Danke für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Ich habe es sehr genossen, mit euch in diesem tollen Buch der Bibel unterwegs sein zu dürfen. Und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Das war's mit dem Buch Esther. Tschüss.